helfen, Europa weiterzuentwickeln. Angesichts globaler Krisen müsse Europa zur Schaffung einer neuen Weltordnung beitragen, sagte die CDU-Politikerin in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Karlspreises in Aachen. Man dürfe weltweite Entwicklungen nicht nur abwarten, sondern müsse die Dinge selbst in die Hand nehmen. Konkret nannte von der Leyen unter anderem die Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik. Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen solle ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt Weimar Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Werbeeinnahmen zahlen. Familien soll es nach den Vorstellungen von Bundesbauministerin Huberts leichter gemacht werden, ein Haus zu kaufen. Dafür will die SPD-Politikerin laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau bündeln. Die Förderung soll demnach transparenter und schneller werden. Huberts forderte, eine Familie müsse auch mit normalem Gehalt Eigentum erwerben können. Im Moment sei das sogar mit Akademikergehältern schwer. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel.
Schlimmstenfalls, so sagte ein Geologe im Radiosender SRF, könne das Wasser so weit ansteigen, dass der Damm aus dem Bergstotzgeröll kollabiere. Dann könnten starke Flutwellen oder Murgänge auch die Orte weiter unten im Lötschental bedrohen. Noch in der Nacht haben die Behörden deshalb auch in den Nachbarorten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht.
Auf der Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin fährt die Tram seit dem Morgen wieder. Die Linie M17 pendelt auf dem betroffenen Abschnitt erst einmal. Felix Moniak, RBB 24.
Auf der BVG-Homepage heißt es, die Linie fahre zwischen Blockdammweg, Treskoallee-Ehrlichstraße und S-Bahnhof Schöneweide alle 10 Minuten. Die übrigen Straßenbahnlinien werden aber noch umgeleitet. Ab Samstag soll dann überall wieder Normalbetrieb gelten. Die Straße unter der maroden Wuhlheidebrücke war vor 10 Tagen wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Die Brücke ist inzwischen zum Großteil abgerissen worden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag häufig freundlich, im Verlauf von Westen wolkiger, aber meist trocken, maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 18 und in Fürstenwalde 19 Grad. Es weht stark böiger Wind aus Nordwest. Morgen viele Wolken und örtlich etwas Regen bei 22 bis 25 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
Radio 3. Feature.
In fast jeder Familie gibt es Geheimnisse. Etwas steht im Raum, über das nicht gesprochen wird. Auch in der Familie unserer Feature-Autorin Merle Hilpk gab es ein solches Geheimnis, über 2 Generationen hinweg. Bis sich ein unbekannter Mann mit russischem Akzent meldete, der den Namen der Familie nicht richtig aussprechen konnte, aber behauptete, sie seien verwandt. Um das Rätsel ihrer Verwandtschaft zu lösen, forschte die Autorin über viele Jahre hinweg in Archiven, fand bisher unbekannte Fotos auf dem Dachboden ihrer Eltern und reiste bis nach Kasachstan. Eine bewegende Spurensuche nach den gemeinsamen Wurzeln und verborgenen Geheimnissen einer Familie, die durch Diktatoren und Kriege zerbrochen wurde.
ARD. Im Jahre 1969 gaben mir meine Eltern den Namen Merle, der in ihren Ohren nicht allzu deutsch klang. Aber deutsch genug, dass er mir in einem westfälischen Kindergarten keine Schwierigkeiten machte. Im westfälischen Zweig der Familie repräsentiere ich sozusagen die Nachkriegsgeneration. Seitdem ich denken kann, hatte ich ein gespaltenes Verhältnis zu meinem Geburtsland, der Bundesrepublik Deutschland. Meine Eltern sind im Krieg aufgewachsen. Sie hatten Probleme, sich mit diesem Land zu identifizieren, das einst die ganze Welt beherrschen wollte und ihnen eine Jugend im Bunker bescherte. Im Jahre 1991 klingelte bei meinen Eltern das Telefon. Ich studierte im Süden der Republik und war zu Besuch. Am Apparat meldete sich ein Mann mit russischem Akzent und behauptete, ein Familienmitglied zu sein. Dabei konnte er unseren Nachnamen nur mühsam aussprechen.
Wir sind aufgestanden, alles zugemacht, so wie es ist.
Wir sind aufgestanden, haben alles stehen gelassen und sind losgefahren, in der Nacht, nach Deutschland.
Nach Deutschland. Der Papa ist ja auf Habensteinlinie.
Damals habe ich das Telefonat natürlich nicht aufgenommen. Über 30 Jahre sind seitdem vergangen. Einem russlanddeutschen Sprecher eine andere Stimme zur Seite zu stellen, die verständlich machen soll, was er sagt, das ist psychologisch eine heikle Entscheidung. Denn sie impliziert, du klingst nicht deutsch genug. Und das streut Sand in eine Wunde, die nur schwer verheilt. Wegen dieses Deutschseins all das erlitten zu haben, von dem diese Geschichte handelt. Dennoch gibt es nun diese zusätzliche Stimme. Damit man sie in unserem schnelllebigen Zeitalter, wo die Aufmerksamkeit gleich schwindet, wenn es zu mühsam wird, versteht. Versteht, was es heißt, wenn die Frage nach Zugehörigkeit das ganze Leben bestimmt.
Der doppelte Theo. Meine russlanddeutsche Familiengeschichte. Ein Feature von Merle Hilbk.
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2024. Ich sitze mit dem Anrufer von damals in einer Augsburger Hotellobby und erinnere mich an die Tage vor dem Anruf, in dem es in Moskau einen Putsch gab.
Кто командовал? Кто командовал?
Ну готов.
Wir wissen nicht, von wem der Befehl stammt. А что с Горбачевым неизвестно? Was mit Gorbatschow ist, wissen Sie nicht.
Eine Gruppe von Altkommunisten wollte der Perestroika, der Liberalisierungspolitik von Michail Gorbatschow, ein jähes Ende setzen.
Wir rufen alle Bürger der UdSSR auf, ihre Pflicht vor dem Vaterland zu erkennen und das Komitee für den Ausnahmezustand voll zu unterstützen, in seinen Anstrengungen, das Land aus der Krise zu führen.
Der Anrufer erinnert sich, wie er damals stundenlang in einer vollbesetzten Lufthansa-Maschine auf dem Rollfeld saß und das Schlimmste befürchtete.
Man hat nicht gewusst, wie sich wird drehen wieder. Die Politik tut sich drehen.
Man hat ja nicht gewusst, wie sich die Politik weiterdrehen wird. Sie dreht sich ja die ganze Zeit.
Ich hatte damals zuerst an einen Telefonscherz gedacht. Dass unsere Familie etwas mit der Sowjetunion zu tun hatte, unvorstellbar. Ich dachte, wir wären eine typisch deutsche Familie mit Fotos von Großvätern in Wehrmachtsuniformen im Album und lustigen Anekdoten, die auf Familienfesten aus der Vergangenheit erzählt wurden. Meine Mutter schien immer mächtig stolz auf diese Familie, deren Namen sie bei der Heirat abgelegt hatte, obwohl sie ihn für den schöneren hielt. Der Name, mit dem sich auch der Anrufer gemeldet hatte. Habenstein. Theodor Habenstein.
Das war so, ein bisschen die Familie, immer ein bisschen Widerstand. Besonders die Mama, die war ein bisschen schärfer.
Als er aufgelegt hatte, sagte meine Mutter, kaum da und schon haben sie unsere Nummern ausfindig gemacht. Die Habensteins sind eben eine tüchtige Familie, mehr nicht. Wer diese Habensteins genau waren und was sie in der Sowjetunion machten, woher sie kamen, das blieb genauso nebulös wie der Dampf der Dunstabzugshaube, die in der Küche über unseren Köpfen ratterte. Mein Vater tat das, was er immer tat, wenn meine Mutter von ihrer Familie schwärmte. Er schwieg. Da wurde mir klar, dass es ein Familiengeheimnis gab. Etwas, worüber in der Familie nicht gesprochen wurde. Und ich verstand nicht, warum. Der einzige Grund für das Schweigen, der mir damals einfiel, waren Geschichten von Nazitätern in der Familie. Oder ging es um Geschichten von Nazi-Opfern aus Russland? Warum schien meine Mutter, die doch so große Stücke auf ihre Familie gab, sich nicht sonderlich für diese Geschichte zu interessieren? Warum machte mich ihre Bemerkung, Kind, du glaubst doch nicht, dass wir dir etwas verschweigen, so wütend? Warum hatte dieser Anruf eine Traurigkeit in mir geweckt, für die es in unserer wohlbehüteten westdeutschen Existenz keine Veranlassung zu geben schien?
We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too.
Und warum erging es dem Anrufer in seiner Jugend ähnlich? Warum wusste Theo Habenstein, mit dem ich nun in der Augsburger Hotellobby Asbach-Uralt trinke, auch so wenig über seine Familiengeschichte, obwohl er doch nicht im Nachkriegs-Nazi-Deutschland, sondern in der Sowjetunion aufgewachsen war.
Du sitzt, du bist klein, ich bin da 10 Jahre. Und da kommen 5 Brüder sitzen, weißt du.
Ich war noch klein, etwas über 10 Jahre alt. Und da kamen 5 Brüder und erzählten von irgendwelchen Verwandten.
Und nun sprechen einer von dem.
Aber die Familiengeschichte blieb im Dunkeln. Nur ab und zu war es so, als ob ein Lichtlein aufbrennt. Aber das ganze Bild hat man nie erkannt.
Da brennt irgendwelche Lichtchen im Zimmer und da. Man sieht nicht das ganze Bild.
In der Hotellobby erzählt Theo, was er damals am Telefon nicht erzählt hatte. Auch meine Mutter hatte nicht nachgefragt, wenn sie ihn zum Geburtstag und zu Weihnachten anrief. Schließlich hatte er der Familie alle Ehre gemacht. Hatte noch einmal studiert, war Lehrer geworden an einem bayerischen Elite-Gymnasium, hatte 3 ebenso erfolgreiche Töchter. Er selbst hatte von sich aus auch nichts von seiner Geschichte erzählt.
In Russland hat man solches Wort, habe ich nicht gekannt, aber Überlebenskünstler. Aber das ist kein Spiel, Überlebenskünstler. Das ist Überleben oder nicht Überleben. Ja, das ist nicht, das hat mit Spiel, das ist so deutsch, nur das kann man, solche Begriffe sind in Deutschland wahrscheinlich entstanden durch das, dass man schaut auf irgendjemand von der Seite, weißt du, schaut, oh, schau, welche Überlebenskünstler. Weil selbst nicht betroffen ist.
Ich hatte nach seinem Anruf damals angefangen, meine Familiengeschichte zu erforschen. Archive durchforstet in Deutschland und Russland. Vor allem aber hatte ich Familienmitglieder befragt. Ergebnis? Ничего. Nichts. Als ich Theo davon erzählte, schickte er mir eine Liste mit den Eckdaten vieler Habensteins, die er in seiner eigenen Recherchewut ermittelt hatte. Geburtsort, Beruf, Kinder und so weiter. Von seiner eigenen Jugend erzählte er mir erst jetzt.
No, und ich bin geboren, Punkt 34. Karlak, Punkt 34.
Ich bin in Karlak geboren.
Karagandinsky Lager. In Schartandy, Rayon, Akmolinska Oblast.
Das war ein Arbeitslager in Kasachstan.
Von unserer Zeit kann ich sich erinnern, auf dass wir haben gewohnt. Erst in solche, hat man genannt, Zemlyanka. Das ist so wie übersetzt Erdhütte. Bis 6 Jahren habe ich da dann gewohnt.
Bei seiner Geburt im Dezember 1950 war Kasachstan eine Sowjetrepublik. Seine Eltern waren 1941 dorthin verbannt worden. Über die näheren Umstände, über die Ängste der Eltern und ihr Leid, die der Verlust des alten Lebens in einem Wolgadorf verursacht haben, erfuhr er als Kind wenig. Er sollte nicht in Opposition zum Sowjetregime aufwachsen, denn das war gefährlich. Die Verbannten standen unter besonderer Beobachtung des Geheimdienstes, unter Kommendatura, mussten Zwangsarbeit leisten, die Männer von Frauen getrennt und durften ihre Verbannungsorte nicht verlassen. Denn sie waren Volksfeinde, Abkömmlinge der Einwanderer, deren Nation Krieg gegen die Sowjetunion geführt hatte.
Nach dem Überfall der deutschen Armee auf die Sowjetunion hatte der Diktator Josef Stalin angeordnet, alle deutschstämmigen Sowjetbürger in die entlegensten Regionen des sowjetischen Kolonialreiches zu deportieren. Obwohl die Sowjetunion ein Kolonialreich war, in dem angeblich alle gleich waren, war in den sowjetischen Pässen die Abstammung jedes Einzelnen verzeichnet. Besser gesagt, die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe. So wurde über 1 Million Menschen, deren Vorfahren vor 3, 4 Generationen als Arbeitskräfte von diesem Kolonialreich angeworben worden waren und über das Riesenreich verstreut, an der Wolga, im Kaukasus und in der Ukraine heimisch geworden waren, pauschal zu Volksfeinden erklärt, zu Russlanddeutschen.
Theos Vater musste wegen dieser Herkunft jahrelang in der sogenannten Trutarmee Zwangsarbeit leisten. Währenddessen starb seine erste Frau in der Verbannung und 3 seiner Kinder, Theos Halbgeschwister.
Er hat ja gehabt 4 Kinder vor dem Krieg, sagen wir, wie der Krieg angefangen.
Er hatte 4 Kinder vor dem Krieg. Der älteste Sohn hieß auch Theodor. Er wurde gleich nach der Geburt deportiert.
Und die Kleinste, die ist 41 geboren. Der Krieg hat angefangen und sie ist geboren. Und wie er gekommen ist, unter Komendatur, aber trotzdem schon ein bisschen in die Nähe hier nach Jalambert.
Aus dem Verbannungsort in Kasachstan wurde der Vater weiter verschleppt. In der Zeit der Kommandantura, wo Russlanddeutsche sich nicht einmal aus ihrem Dorf bewegen durften, wurde er zu einer Brigade in der Nähe seiner alten Familie geschickt.
Da haben sie herausgestellt, dass der Ältere, der Theodor, der wurde totgeschlagen. Der oder hatte gehindert am Ende, weißt du, da die wollten an die Frau ran.
Da erfuhr er, dass sein Ältester, der Theodor, totgeschlagen wurde. Er wollte seine Mutter vor einer Vergewaltigung schützen.
In der Verbannung heiratete der Vater neu, eine ebenfalls verbannte Russlanddeutsche, die Ähnliches erlebt hatte. Mit ihr bekam er einen Sohn, der das Verlorene ersetzen sollte.
Und in jedem Fall jetzt, wie ich bin geboren, da hat wieder der Vater, wieder genannt, den ersten Sohn wieder, mit einer anderen Frau, hat er wieder genannt Theodor. Weißt du, und die Mama, die wollte nicht. Er sagt.
Meine Mutter war dagegen.
Sie hat gemeint, einen haben die umgebracht. Ja? Jetzt tun sie auf den zweiten, der Theodor wieder.
Einen Theo haben sie schon umgebracht. Das soll jetzt nicht auch noch mit dem zweiten geschehen.
Und der Vater meinte, der wird für zwei leben. Und so ist es auch rausgekommen.
Und so war es dann auch.
Sie nannten also den neugeborenen Sohn wieder Theo, wie den Sohn, der erschlagen wurde. Sein Vater, den er abgeordnet zur Zwangsarbeit nur selten sah, impfte dem zweiten Theo ein, stolz zu sein auf das, was der Familie dieses schwere Schicksal beschert hatte, das Deutschsein. Dass das in der Sowjetunion nicht gut ankam, verstand Theo schon als Kind. Doch als Erwachsener, nachdem er in die Bundesrepublik Deutschland emigriert war, musste er feststellen, dass der Stolz aufs Deutschsein auch hier nicht besonders gern gesehen wurde. Das verwunderte ihn. Vielleicht ärgerte es ihn auch ein bisschen, aber es änderte wenig an seiner Haltung. Ich wollte das Gegenteil. Ein bisschen russischer werden. Und hatte mir eigentlich dafür von Theo Unterstützung erhofft. Fing an, Russisch zu lernen, das rollende R, das Deutschen so schwerfällt. Las alles über die russlanddeutsche Geschichte. Wurde nicht meinem Studium gemäß Juristin, sondern reiste als Journalistin durch die Länder der ehemaligen Sowjetunion. Als Jugendliche hatte ich mir oft vorgestellt, ein Kuckuckskind zu sein, das im falschen Nest geboren wurde. Dass irgendetwas an mir nicht in die Umgebung passte, in der ich aufgewachsen war. Gedanken, die mich einsam und melancholisch machten. Mein erster Reportageauftrag führte mich nach Kasachstan, wo ich den Zerfall des Gesundheitssystems dokumentieren sollte. Es muss Mitte der 1990er gewesen sein, denn Almaty, die alte Hauptstadt, war voller Brachen und Baustellen, zwischen denen ich mich verlief. An einem Wohnblock hielt mich ein Polizist an und forderte mit Handzeichen meinen Pass. Da drängte sich eine Frau zwischen uns, sagte etwas, das ich nicht verstand, und zog mich in den Wohnblock. Sie wohnte in einem Dachgeschoss mit Yevre de Mont, europäischer Renovierung, und goldenem Samovar. Beim Tee fragte sie, ob mich das Radio störe. Auf Englisch, denn damals sprach ich noch kaum Russisch. Da nahm ich erst wahr, dass die ganze Zeit im Hintergrund eine Musik spielte, die mir bekannt vorkam. Und dass mir Tränen über die Wangen liefen. Eigentlich war ich trotz meiner Melancholie nicht nah am Wasser gebaut. Als ich klein war, hatte meine Mutter mir das ein paar Mal vorgehalten. Wo gibt es denn sowas? Ein Mädchen, das nicht weinen kann. Aber wie sollte man weinen an einem Ort, an dem Traurigkeit zu nichts führte als zu hilflosem Aktionismus? Einer Hysterie, für die ich mich am Ende noch schuldig fühlte.
Von weitem lange herein fließt mein Stil. Rein, lest mein stiller Rein und Ende und ohne Rand.
Einem Aktionismus wie an jenem Tag, an den ich mich plötzlich erinnerte, in dieser Küche in Kasachstan. Eine Silvesterfeier in einer Dortmunder Stahlarbeitersiedlung. Mindestens 10 Menschen sind um den winzigen Wohnzimmertisch meiner Großeltern versammelt. Ich muss etwa 5 gewesen sein. Jedenfalls sehe ich mich mit Maikäferhaarspangen neben meinem baumlangen Urgroßvater auf dem Sofa sitzen. Und die trug ich nur bis zum Schulanfang. Mein Urgroßvater hat ein Akkordeon auf den Knien und singt ein trauriges Lied. Mit melancholischer Inbrunst. Die anderen schweigen betreten. Ach, der Alexander hat immer diese Anfälle, seufzte meine Urgroßmutter und schickte ihn aus dem Zimmer, während vor dem Fenster die Raketen aufstiegen. Kurz danach starb er. Erst in Almaty, als ich dieses Lied im Radio, dieses Lied meines Urgroßvaters in einer modernen Version wiederhöre, wurde mir bewusst, dass es ein russisches war.
Da fließt mein Rhein ruhig und ich bin 70 Jahre alt.
Zurück in Deutschland setze ich meine Recherche fort. Ein paar Jahre darauf meldete sich wieder ein Unbekannter, der sich als Verwandter vorstellte. Der Stimme nach musste der Mann etwa in meinem Alter sein. Er sagte, dass er erst jetzt nach Deutschland gekommen sei, weil seine Mutter jahrelang die nötigen Papiere gesucht habe. Und dass er hier in Deutschland dringend die Geschichte seiner Familie recherchieren müsse.
Ich bin Wilhelm Habenstein.
Geboren bin ich am 25. Oktober 1973 in Südkasachstan.
Kasachstan ist ehemalige Verbundrepublik der Sowjets. Djambul. Stadt, jetzt wurde es umbenannt in die Taraz.
In einer Stadt, die heute Taraz heißt.
Da ist meine Mutter freiwillig gezogen, weil da gelebt mein Großvater Adolf Habenstein. Die hat eine Arbeit gekriegt als fälscher Akkuscher.
Sie hatte eine Arbeit als Arzthelferin bekommen an einem kleinen medizinischen Versorgungszentrum für die Bevölkerung.
Aber es war so ein langer Weg nach Deutschland zu kommen, weil wir müssten eigentlich sehr viele Papiere rausholen, um zu beweisen, dass wir Deutsche sind. Sehr viele Dokumente waren verloren gegangen. Fast 3 Jahre haben es gewartet, haben auch Absage gekriegt, dass wir wegen fehlender Deutschkenntnisse wurde nicht anerkannt als Deutsche. Das war so ein ziemlicher Schlag ins Gesicht.
Wilhelms Anruf kam mir schicksalshaft vor. Ein potenzieller Verwandter in meinem Alter mit den gleichen Interessen. Und das Wichtigste, er schien sich genauso über meine Existenz zu freuen, wie ich über seine. In mir wuchs eine Hoffnung, die ich schon begraben hatte. Dass dieses Gefühl des Alleinseins mich doch einmal verlassen könnte. Ich beschloss, ihn in Herford zu besuchen, wo er als studierter Historiker hauptsächlich Recherchen in eigener Sache verfolgte.
Wir sind mit Deutschland verbunden durch.
Wir fühlen uns durch unsere Vergangenheit mit Deutschland verbunden.
Unser Blut stimmt auch hier in Deutschland durch unsere Verwandten, unsere vielleicht zurückgebliebenen Menschen.
Deshalb ist es so wichtig, die Geschichte unserer Verwandten hier zu erforschen. Unsere Wurzeln liegen hier in Deutschland. Sie reichen mehrere Jahrhunderte zurück.
Verbunden mit Deutschland durch unsere Wurzeln, die liegen in Deutschland.
Da gibt es auch diesen Bericht von Bruder Flottmann, der ein Herforder war, der dann von der Liebe Gottes.
Die Suche nach der verschwundenen Vergangenheit schien ihm die Energie für seine eigene Zukunft zu nehmen. Er, studierter Maler und Historiker, arbeitete als Hausmeister in einer Freikirche. Dass diese Familienrecherchen einem persönlich nicht besonders gut bekommen, wusste ich. Ich entdeckte in allen Geschichten, die mir als Journalistin erzählt wurden, blinde Flecken und beschäftigte mich auch beruflich hauptsächlich mit einem Thema, mit dem ich keinen Blumentopf gewinnen konnte. Russlanddeutsche. Denn die Zeitung, für die ich schrieb, erinnerte das Wort Russlanddeutsche an deutsche Minderheiten. An Trachtenumzüge und alte weiße Männer, die die Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg in Frage stellten. Ewig gestrige, für die Russlanddeutschen mit ihrem Beharren auf ihrem Deutschsein gerne gehalten wurden. Somit waren wir also zu dritt. 3 Habenstein-Familienforscher. Leider hieß es nicht, dass wir bei der Forschung gemeinsame Sache machten, so wie ich es mir anfangs erhofft hatte. Ach, dachte ich, wie schön, da bist du ja nicht mehr der einzige Nerd in der Familie. Die Ziele, die jeder von uns mit seiner Recherche verfolgte, waren einfach zu verschieden.
Wenn man nach Deutschland kommt und dann sagt man, dass du ein Russe bist, dann versuchst du, diese Wurzel zu finden und den anderen Menschen zu beweisen, zu zeigen, dass du kein Fremder bist in diesem Land. Wenn man diese Wurzel findet, durch die Jahrhunderte, da kannst du auch dem Menschen sagen, halt, ich bin einfach Deutscher.
Wilhelm wollte mit seiner Recherche vor allem beweisen, wie deutsch er war. Nicht mehr erklären müssen, dass er kein Russe war, obwohl er Russisch sprach.
Für uns war irgendwie alles von der Füße auf den Kopf gestellt.
Und was war das für ein Gefühl? Ich meine, insbesondere für die Älteren, die ja irgendwie auch direkt Traumatisches erlebt haben, dass sie auf einmal Russen waren.
Wir haben es wohl nicht verstanden. Was ist los hier in Deutschland? Wieso sind wir nicht mehr Deutsche sind?
Wilhelm und Theodor, sie ähnelten sich. Und auch Wilhelm kannte die Familiengeschichte nur aus Anekdoten. Kleine Andeutungen, die er aufschnappte. Mehr erfuhr er erst, als die Mutter mit ihm und zwei weiteren Kindern nach Deutschland ausreisen wollte. Um dort als Spätaussiedler akzeptiert zu werden, musste sie ihre Geschichte aufschreiben. Besser gesagt, das, was sie wussten. Denn auch ein Großteil seiner Verwandtschaft verschwand in der Sowjetunion, wurde verschleppt, starb während der großen Hungersnot an der Wolga, die durch die Beschlagnahmung von Saatgut durch die Bolschewiki verheerende Ausmaße annahm.
Als an der Wolga die Hunger ausgebrochen in den 30er Jahren, der Großvater wurde zur Armee eingezogen, zur Rote Armee, hat gekämpft mit den Finnen, also in diesem finnischen Krieg. Der Großvater dann zu der Rote Armee eingezogen.
Stattdessen wurde er verhaftet, weil er irgendeine falsche Bemerkung gemacht hatte. Er wurde zu 25 Jahren Lager verurteilt.
Nach Schablone, hat er mir gesagt.
Aber bevor er die Haft antreten konnte, marschierten die Deutschen in der Sowjetunion ein. Da wurde die ganze Familie,
also meine Großvater, Urgroßmutter, meine Mama, meine Mutter und Onkel Reinhard und kleine Tante Elsa nach Kasachstan verschleppt. Und es kam so, dass meine Mutter ist alleine geblieben mit Geschwistern, weil Großvater wurde zur Arbeiterarmee eingezogen.
Dort blieben die Frauen allein zurück, in dem Steppendorf Kukmuldir. Die Männer wurden weiter verschleppt und in die Zwangsarbeiterbataillons eingezogen.
Als sie endlich amtlich bestätigt hatten, dass sie wegen ihrer deutschen Abstammung verfolgt wurden, wurde Wilhelm in seiner deutschen Nachbarschaft als Russe beschimpft, hatte plötzlich das Gefühl, sich wieder erklären zu müssen.
Wieso sind wir nicht mehr Deutsche sind? Wir haben gelitten.
Warum sind wir plötzlich keine Deutschen mehr? Wir haben gelitten.
Im Krieg und Nachkriegszeit als Deutsche und plötzlich kommen nach Deutschland und sind plötzlich nicht mehr Deutsche.
Im Krieg und auch danach, weil wir Deutsche sind. Und dann kommen wir nach Deutschland und gelten nicht mehr als Deutsche.
Theo hatte, wohl dank seines Vaters, keinerlei Schwierigkeiten, sein Deutschsein kundzutun. Mit deutlich russischem Akzent, der über die Jahre in Deutschland kaum schwächer wurde. Es war etwas anderes, was er beweisen wollte. Dass die Habensteins eine Familie aus der Oberschicht waren. Alter Adel.
Und sag mal so, nach Russland sind gegangen nur zwei Kategorien.
Die erste waren Adlige, die haben als Offiziere in der Armee gedient. Das war aber eine Minderheit. Die meisten waren Fachleute, Leute mit einer guten Ausbildung, Handwerker, Ingenieure etc.
Und das war ja nur Adel, das war eins. Zweitens Fachleute.
Und dann wurden Bauern angeworben, die quasi die Steppe urbar machen sollten.
Wer wollte denn heute noch adelig sein in Deutschland? Was spielte das noch für eine Rolle?
Sag ja nicht, dass ich bin von Hagenstein. Nur wenn ich unterschreibe oder so. Ja, also bin ich ein Hagenstein.
Aber wie bist du auf die Idee gekommen, dass wir adelig sein können? Und warum hast du es dann in Deutschland bei einem Gericht?
Das war aufwendige Sache. Ich habe mehrere Jahre da deutsches Gericht tut ja sich gründlich mit den Sachen auseinandersetzen.
Das habe ich gelesen.
Ja, die tun da, stellen Experten ein und bestellen. Und ich weiß ja nicht, was da, wird, sag mal, im Hintergrund gemacht.
Wusstest du oder hast du?
Ich hab gewusst, mir hat der Papa gesagt.
Ach, der Vater hat gesagt.
Ja, ja, der hat gesagt, aber er sagt, ich kann euch keine Papiere, ist auch lebensgefährlich.
Ein Überlegenheitsgefühl als Medizin gegen die Wehrlosigkeit in der Sowjetunion. Eine Überlebensstrategie.
Du fühlst dich immer so, weißt du, ein bisschen besonders. Und wie du dich fühlst, so tust du dann auch reagieren.
Und so wie du dich fühlst, so reagierst du auch.
Zu meiner Verwunderung gab ihm das Amtsgericht recht. Selbst meine Mutter war verwundert, als sie seine Visitenkarten mit dem Schicken von Habenstein sah. Es gab wohl doch noch eine andere russlanddeutsche Geschichte als die, die in den meisten Geschichtsbüchern stand.
1763 warb die russische Zarin Katharina auswanderungswillige Deutsche an, um die neu eroberten Gebiete im Süden landwirtschaftlich zu erschließen.
Warum erfahren Schüler in der Schule nicht, dass es viele Deutsche im 19. Jahrhundert auf eigene Faust ins Russische Reich zog? Als Kaufleute, Ingenieure, Lehrer? Dass sächsische Bergbauingenieure das Bergwesen in Russland mit aufbauten? Dass preußische Webmeister Tuchmanufakturen in Russland gründeten? Warum war und ist das kein Thema? Wegen des Zweiten Weltkriegs? Des Kalten Kriegs? Würde solches Wissen nicht auch, wie soll ich es nennen, gegen nationalistische Parolen immunisieren?
Also hier in Deutschland wusste man ja gerade damals ziemlich wenig über diese Geschichte der Deutschen.
Die sind wie Schattenvolk, ja.
Plötzlich sind wir aus dem Gedächtnis, aus der Realität einfach verschwunden.
Eine verschwundene Geschichte. Ein Wahrnehmungsloch, das ich beinahe zwanghaft zu stopfen versuchte. Immer noch war nicht klar, wie wir verwandt waren. Immer noch stützte ich mich auf Vermutungen, angetrieben von einer Sehnsucht, die vielleicht nur jemand nachvollziehen kann, dessen Familie auch durch die große Politik zersplittert, in der ganzen Welt verteilt wurde, verschwand, sich deshalb oft wie amputiert fühlt und sich daher nach nichts mehr sehnt, als irgendwo wie selbstverständlich dazuzugehören.
Also für dich wird das vielleicht überraschend sein. Ich habe in euren Gesichtern gesucht, die Familiengeschichte.
Es wird dich vielleicht überraschen. Aber ich habe die Familiengeschichte in euren Gesichtern gesucht.
Sie haben gesagt, in euren Gesichtszüge von meinen Eltern erkannt.
In euren Gesichtern habe ich das Gesicht von meinen Eltern erkannt.
Es war diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die mich mit den beiden auch ohne Beweisdokumente und Herkunftsnachweise verband. Natürlich habe ich eine andere Ausgangsposition, musste nicht mein Land verlassen, wurde nicht wegen meiner Herkunft ausgegrenzt. Trotzdem teilte ich das Gefühl, hier fremd zu sein. Konnte es sein, dass wir alle in dieser Familie dieses Gefühl geerbt hatten? Wir ein Erbe mit uns herumtrugen, das in Psychologiebüchern als transgenerationales Trauma bezeichnet wird? Allerdings gab es etwas, das uns drei Familienforscher deutlich unterschied. Wie wir mit diesem Schweigen umgingen. Wie sehr wir die Anekdoten, die in unseren Familien erzählt wurden, in Frage stellten oder als Wahrheit akzeptierten. Und wie und was wir recherchierten, ob wir Archive bemühten, Wissenschaftler, Zeitzeugen oder gar historische Schauplätze besuchten, um unsere eigene Version der Geschichte zu erzählen.
Die Deutsche aus Russland, die haben einfach ihre Papiere und Dokumente vernichtet von zwei Seiten. Von einer Seite selbst geläutet, weil das war ja lebensgefährlich. Aber wurden umgebracht einfach. Ja? Und deswegen war so auch unsere Oma, die hat einfach die Papiere eingegraben. Irgendwo im Garten hat sie eingegraben und konnten sie auch nicht finden dann später. Und das war von einer Seite. Von anderer Seite hat der Staat das genau methodisch zerstört und vernichtet. Der Mensch will wissen, woher er kommt und was, wer er ist. Und mir ist nur das Zufall, wollte so, dass ich konnte befragen viele Leute und ich habe gleich aufgeschrieben.
Theo hatte in Telefonbüchern nach unserem Namen gefahndet, hatte alle aufgesucht, die mit ihm verwandt zu sein schienen. Anekdoten, die er so notierte, wie sie ihm erzählt wurden. Die Namen und Geschichten ordnete er nach Generationen und erstellte auf diese Weise einen Stammbaum. Man sah deutlich die Handschrift des Mathematiklehrers, der Theo inzwischen in Bayern geworden war. Auch mein Name stand da. Und der der mütterlichen Familie, den westfälischen Habensteins.
Nummer 3111, Hilbk Merle, Journalistin. 311, Hilbk Anke, geborene Habenstein, Lehrerin. 31, Rudolf Habenstein, Jurist. 3, Alexander Habenstein, Bergmann.
Eine richtige Genealogie. Das sah nach viel Arbeit aus. Aber mit der historischen Genauigkeit schien es nicht so weit her. Mein Großvater war kein Jurist, nicht einmal Akademiker, passte also nicht in das Wunschbild. Und mein Urgroßvater war Stahlarbeiter. Aber die nackten Fakten schienen ihm weniger bedeutsam als mir, der Journalistin.
Ich habe aufgeschrieben, nicht das, was in Wirklichkeit war.
Ich habe keine Fakten aufgeschrieben.
Du tust schon professionell das abfragen. Du weißt deine Strategie und so.
Das ist eher deine Aufgabe, wenn du als Journalistin die Leute befragst.
Das, was der Mensch in die Seele hält, ja, was bei ihm hat Spuren hinterlassen, verstehst du? Das da habe ich aufgeschrieben.
Ich hatte Probleme mit Anekdoten. Nicht nur wegen ihrer historischen Ungenauigkeit. Ich wusste doch, wie meine Mutter und ihr Vater über den Nationalsozialismus erzählt hatten. Kleine Heldengeschichten, die nach dem Stille-Post-Prinzip an mich weitergegeben wurden. Jeder erzählt auf seine Weise, was ihm selbst erzählt wurde. Das heißt, jeder erzählte so, wie es seinen Bedürfnissen und Wertvorstellungen entsprach. Und in diesen Anekdoten war beispielsweise mein Großvater ein Schreibgehilfe, der sich vor dem Kriegseinsatz gedrückt hatte. Auch mit Russland habe er nichts zu tun gehabt. In seiner Wehrmachtsakte und den anderen Papieren, die ich im Bundesarchiv fand, stand etwas anderes. Kurz vor dem Einmarsch der deutschen Armee in der Sowjetunion hatte mein Großvater nach Russland geschrieben, von einem Dolmetscher übersetzt. Er bat die evangelische Kirche Ulyanovsk um Dokumente, die die deutsche Abstammung seines Vaters belegten. Denn mein Großvater wollte heiraten und musste beweisen, dass er kein Russe war, kein Slave, sondern ein deutscher Arier. Das Standesamt in Dortmund hatte offensichtlich Zweifel. Denn in seinen Papieren stand in der Rubrik Vater
Alexander Habenstein, geboren 1886 als Sohn von Karl Ludwig und Florentina Ecke. Geboren und getauft Gebiet Simbirsk.
Simbirsk, das heute Ulyanovsk heißt, 900 Kilometer östlich von Moskau. Davor stand noch ein russischer Dorfname, handschriftlich und kaum zu entziffern. Dank dieser Papiere wusste ich zumindest, woher mein Urgroßvater stammte. Aber wie und warum war er in Deutschland, die anderen Habensteins aber offenbar in Russland? Was wusste sein Sohn, mein Großvater, von der Familie in Russland? Und wie erging es meinem Urgroßvater, als die Deutschen kurz darauf in Russland einmarschierten und Stalin zum Gegenschlag aufrief und anordnete, alle in der Sowjetunion lebenden Russlanddeutschen zu verbannen? Ich fragte mich, hatten die Habensteins in Deutschland Angst um ihre Verwandten in Russland? Fühlten sie sich mitschuldig an ihrem Schicksal, weil sie Deutsche waren? Angehörige dieser Nation, die die Heimat ihrer Vorfahren überfiel. Und ich dachte daran, dass es doch noch mehr Papiere im Nachlass meines Großvaters geben musste und dass meine Mutter nichts wegwerfen konnte. Also sah ich mich noch einmal genauer auf ihrem Dachboden um. Hinter Türmen aus Umzugskartons fand ich eine Kiste mit einer Kordel, die offenbar noch nie jemand geöffnet hatte. Ich öffnete die Kiste und fand darin eine lederne Mappe mit Fotos. Familienaufnahmen aus den 1950ern und eine historische Aufnahme in einem Passepartout. 7 Menschen in einem großbürgerlichen Salon. Stuck an der Decke, vor den Fenstern Samtvorhänge. Die Männer tragen Frack und Uhrenkette, die Frauen spitzenverzierte Kleider. Auf einer Bank mit gedrechselten Füßen thront ein altes Paar, offenbar die Hausherren. Auf der Rückseite hatte jemand mit Tinte geschrieben:
Familie Habenstein, Moskau 1910.
Ich fotografierte das Bild und schickte es Wilhelm, dem Historiker. Er meint, auf dem Bild seinen Urgroßvater erkannt zu haben. Ich wusste, dass er seinen Urgroßvater niemals kennengelernt hatte. Und dann wollte er ihn als jungen Mann erkannt haben? Er sagte, er habe überall rumgefragt bei den Aussiedler Habensteins. Jedenfalls könne er mir die Namen aller Personen auf dem Foto nennen. Mein Urgroßvater also war nicht dabei. Trotzdem stand für ihn nach dieser Umfrage fest, dass ich seine Großcousine war.
Die Familien, die für scheinbar nichts miteinander haben, wurden zu Verwandten.
Die Familien, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, werden plötzlich zu Verwandten.
Die Urenkel werden zu Geschwistern.
Die Urenkel werden zu einer Art Geschwister.
Wenn wir Fotos von uns beiden nebeneinander legten, konnte man uns, wenn man wollte, eine gewisse Ähnlichkeit attestieren. Hohe Stirn, dichte Augenbrauen und breite Wangenknochen. Aber ich wollte einen eindeutigen Beweis. Vielleicht ließ sich in Russland mehr herausfinden, im Dorf meines Urgroßvaters. Mit dem Flugzeug traf ich an einem Wintermorgen in Samara ein, einer Großstadt an der Wolga. Fuhr mit einem kleinen Bus 200 Kilometer hinaus in die Steppe. Dort sollte es bei einer Kleinstadt namens Koschki eine deutsche Kolonie gegeben haben. In Koschki fand ich die Einwohnerlisten der deutschen Dörfer, in kyrillischen Buchstaben. In der Liste von Sasnovka den Namen, wegen dem ich gerade 3000 Kilometer und eine 20-jährige Recherche zurückgelegt hatte.
Alexander Habenstein.
Erst nach einem Freudenwodka fiel mir auf, dass das Geburtsdatum nicht stimmte. Der Alexander aus Sosnowka war 1907 geboren und mein Urgroßvater 1897. Und sein Sohn hieß auch nicht Rudolf, wie mein Großvater, sondern Fjodor. Und auch das Dorf gab es nicht mehr. Die Regierung habe es nach jahrelangem Leerstand dem Erdboden gleichgemacht. Verdammt. Eine Reise in die Sackgasse. Enttäuscht erzählte ich Theo von dem falschen Alexander. Er ging nicht groß drauf ein. Was vielleicht daran lag, dass die Familienforschung bei ihm in jener Zeit nicht mehr so im Fokus stand. Auch Wilhelms Recherchefieber hatte nachgelassen, seitdem er sich in ein anderes Deutschland träumte.
Vielleicht ist das zu hart gesagt. Ich würde mir wünschen Preußen.
Vielleicht ist es zu hart gesagt, aber ich würde mir Preußen zurückwünschen.
Also sieht man einfach in Deutschland, wenn du gehst durch die Städte, Vorstädte in Deutschland, da siehst du die Jugendschaft, was dieses Land in kürzester Zeit hervorgebracht hat.
Wenn du durch die Städte und Vorstädte in Deutschland gehst, da siehst du, was dieses Land in kürzester Zeit hervorgebracht hat. Das ist einmalig.
Deswegen haben viele Staaten bewundert, die Deutschen oder Preußen, was von der Preußen geblieben ist.
Deswegen haben viele Staaten die Preußen bewundert oder das, was von Preußen noch geblieben ist.
Ich dachte bei Preußen vor allem an den preußischen Militarismus, den ich für mitschuldig hielt an dem rauen Ton in Brandenburg, das preußische Kernland, das zu meiner Wahlheimat geworden war. Meine Enttäuschung über die erfolglose Familienrecherche verging auch mir bald. Nach dem berühmten Merkel-Satz von 2015, wir schaffen das, war das Medieninteresse für Osteuropa abgeflaut und ich musste mich um gefragtere Themen bemühen. Bei einer Radiodoku über den deutschen Kolonialismus und Missionare in Papua-Neuguinea stieß ich ausgerechnet auf den Namen Habenstein.
Lebenslauf des Missionsbewerbers Habenstein Theodor. Meine Eltern Adolf und Bertha Habenstein lebten als Deutsche in Moskau. Dort wurde ich auch am 10. März 1908 geboren. 1914 kam ich mit den Eltern und Geschwistern als Zivilgefangene in den Ural. Nach Friedensschluss mit Russland durften wir nach Deutschland. Mit vorgeschobenem Posten arbeiten deutsche Menschen in Neuguinea. Ich habe mich entschlossen, mich drüben für das Deutschtum einzusetzen. Forchheim, den 2. Mai 1938.
Forchheim. Da wohnte ein Verwandter, den ich als Kind Onkel nannte. Ein Verwandter, der Theo hieß, wie mein Großonkel aus Kasachstan. Wie genau wir verwandt waren, wurde nie erklärt, weil das irgendwie kompliziert schien. Dieser Onkel hatte mir ein Einkaufsnetz vererbt. Meine Mutter erklärte, dass das ein besonderes Netz sei, handgeknüpft von Eingeborenen in Neuguinea. Im Missionsarchiv fand ich ein Schriftstück, das bewies, der Missionsbewerber war der Onkel Theo meiner Kindheit. Und fand mit ihm auch die Erklärung, was die Habensteins getrennt hatte. Ein Ritt durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts, den ich für diese Geschichte zusammenfasse.
Die Habensteins waren preußische Webmeister, die im polnischen Wutsch eine Weberei aufbauten. Wutsch stand seit dem Wiener Kongress 1815, als Europa neu geordnet wurde, unter preußischer und russischer Verwaltung. Nach den polnischen Befreiungskämpfen zogen die Habensteins weiter nach Russland, um dort die Tuchindustrie mit aufzubauen. Im Wolga-Gebiet, wo es bereits große deutsche Kolonien gab, stellte der Zar fernab der Städte Land zur Verfügung. Ein Ludwig Habenstein gründete eine Weberei. Seine Kinder gingen als Handwerksmeister und Ingenieure nach Moskau, die anderen blieben an der Wolga. Knapp 100 Jahre später, 1914, wurden die Moskauer Habensteins als feindliche Ausländer enteignet und in den Ural deportiert. Unter ihnen der Teenager Theodor. Die Habensteins an der Wolga wurden zwar auch enteignet, aber erst später, als die deutsche Armee im Zweiten Weltkrieg in Russland einmarschierte, nach Kasachstan deportiert. Als sich die Sowjetunion auflöste, erhielten die Habensteins in Kasachstan einen Brief aus Deutschland. Der Absender, Theodor Habenstein, jener Theo, der in Moskau groß geworden und mit seinen Eltern im Ersten Weltkrieg in den Ural deportiert worden ist. Nach diesem Krieg wurde er mit seinen Eltern von schwedischen Quäkern außer Landes geschmuggelt. Schließlich landete die Familie in Deutschland. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ging der junge Theo als Missionar nach Papua-Neuguinea, wo er gefangen genommen und in ein australisches Lager gesperrt wurde. Nach Ende des Krieges wurde er nach Deutschland abgeschoben. Er war es, der Kontakt zu den kasachischen Habensteins aufnahm und Theodor II., seinem Großneffen, half, die nötigen Papiere für den Aussiedlerstatus in Deutschland zu bekommen.
Was meinen Urgroßvater angeht, der im Wolga-Gebiet geboren wurde, darüber gibt es nur eine Theorie von Wilhelm, dass er sich geweigert habe, die deutsche Staatsangehörigkeit abzulegen und deswegen im Ersten Weltkrieg aus Russland ins Deutsche Reich beordert wurde, ein für ihn fremdes Land, um Kriegsdienst in der deutschen Armee zu leisten. Verdammt, dachte ich. Hätte doch mal einer über seine Vergangenheit gesprochen, hätte mir jahrelanges Stochern im Nebel erspart. Aber vielleicht konnten sie nicht erzählen, weil das Erlebte ihr seelisches Fassungsvermögen überstieg. Erzählten sie deshalb stattdessen diese Anekdoten, die ich für die Familiengeschichte gehalten hatte? Und warum, verdammt nochmal, freute sich niemand, dass ich die echte gefunden hatte? Im August 2024 feierte Theo goldene Hochzeit. Der zweite Theo natürlich, der Anrufer von 1991. Er hatte eine Halle gemietet, die jemand mit Lüstern, Satinhussen und Goldpapier in einen, nun ja, russischen Adelspalast verwandelt hatte. Auf der Gästeliste standen 120 Menschen. Russlanddeutsche Habensteins, Jugendfreunde und wir, meine Eltern und ich. Unsere erste gemeinsame Feier.
Herzlichen Glückwunsch!
Als ich in der Gratulantenschlange endlich zu Theo durchgedrungen war, überreichte ich ihm die Beweisdokumente meiner Familie. Im Goldrahmen. Mein Geschenk, eingewickelt in die Einwohnerliste von Sosnowka, die sich mit den vielen Habensteinnamen in Kyrillisch gut als Geschenkpapier machte. Die Liste mit dem falschen Alexander, die mich so enttäuscht hatte. Die Schlange drängte sich hinter mir, deswegen machte der Jubilar nur eine kurze Bemerkung.
Mein Vater!
Es hatte so viele Alexander in der Familie gegeben und so viele Sosnowkas in Russland, dass er vielleicht nicht sofort geschaltet hatte. Vielleicht hatte er meine Recherchen auch weniger ernst genommen. Nicht verstanden, weil ich, die so einen anderen Lebensentwurf hatte, ohne Familie, ohne festen Job und Wohnort, Warum ich mich als Einheimische, die nicht beweisen musste, wo sie hingehörte, in Sachen Familiengeschichte so ins Zeug legte. Mein Kopf war voller Vielleichts. Aber dann nahm Theo das Mikrofon.
Liebe Verwandte, wer ist noch nicht mit uns verwandt, der wird mit uns verwandt. Die Länder haben sich geändert, die Sprache hat sich geändert. Alles hat sich geändert und wir haben gehalten, die Position.
Dann lotste er uns ins Freie, wo eine Fotografin auf uns wartete. Sie schoss. Das erste gemeinsame Familienfoto nach 114 Jahren. Einer der stolzesten Momente in meinem Leben.
Der doppelte Theo, meine russlanddeutsche Familiengeschichte. Ein Feature von Merle Hilbk. Es sprachen Jekaterina Nesitova, Joachim Schönfeld, Romanus Fuhrmann und Timo Weißschnur. Ton Bodo Pasternak und Martin Scholz. Regie Roman Ruthart. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2025.
Sie finden das Feature auf unserer Homepage www.radio3.de sowie in der ARD-Audiothek.
Der Pianist Alexander Mielnikow gibt jedem das Gefühl, allein für ihn zu spielen. Nun kommt die nächste Gelegenheit, sich vom Künstler beschenken zu lassen. Im Nikolaisaal Potsdam beim Konzert mit der KAP, der Kammerakademie Potsdam. Lebensfreude steht als Motto im Raum. Felix Mendelssohn Bartholdys erstes und zweites Klavierkonzert. Die Ideen dazu entstanden auf Reisen voller Freude. Ausgelassen beschwingt ist auch die Ouvertüre der Komponistin Mariana von Martinez. Besonders an Joseph Haydns B-Dur-Sinfonie ist ein Solo am Cembalo. Und am Cembalo wird der Pianist es auch spielen. Lebensfreude. Die KAP und Alexander Mielnikow. Am Sonntag im Nikolaisaal Potsdam. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Vom RBB. Die Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Jonas Ziegler. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts der Krisen in der Welt dazu aufgerufen, Europa unabhängiger zu machen. Die geopolitischen Spannungen seien gewaltig, sagte die CDU-Politikerin bei der Entgegennahme des Aachener Karlspreises. Die Welt sei erneut geprägt von imperialem Machtstreben und imperialen Kriegen. Europa stehe daher vor der Entscheidung, auf unmittelbare Krisen zu reagieren oder die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Unter anderem betreffe das die Verteidigungsfähigkeit. Kulturstaatsminister Weimar will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen solle ein Satz von 10% fällig werden. Das Vorbild nennt Weimar Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Werbeeinnahmen zahlen. Das israelische Militär hat seine Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Dabei sind nach palästinensischen Angaben fast 30 Menschen getötet worden. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Das israelische Militär äußerte sich nicht konkret zu diesem Angriff. In einer Pressemitteilung hieß es lediglich, dass die Armee ihre Operationen gegen Terrororganisationen im gesamten Gazastreifen fortsetze. Dabei seien bei Luftangriffen Terroristen angegriffen und eliminiert worden. Weiterhin angespannt ist die Versorgungslage im Gazastreifen. Am Morgen wurde das dritte Verteilzentrum der umstrittenen Stiftung GHF nahe dem Netzarim-Korridor in Betrieb genommen. Dieser Korridor trennt den Norden und den Süden des Gazastreifens.
Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich in einem Fluss im Ort Blatten meterhoch angestaut. Sollte dieser Damm brechen, befürchten Geologen schwerwiegende Folgen. Vorsorglich wurden mehrere Gemeinden evakuiert. Das Dorf Blatten war angesichts des drohenden Felsabbruchs vergangene Woche geräumt worden. Google Maps hat heute etliche falsche Angaben zu Autobahnsperrungen gemacht. Um Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und andere Großstädte zeigte der Online-Dienst rot gepunktete Straßenabschnitte. Die Polizei bestätigte die Sperrung.